Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, bei euch zu sein heute. Scott hat schon gesagt, wir steigen in ein spannendes Thema ein. Und zwar, ich verbreite die gute Nachricht von Christus einladend. Und das ist so ein Herzensthema, weil ich liebe es, Leute zu mir nach Hause einzuladen. Ne? Egal, ob zum Essen, zum Mittag, zum Kaffee, große Leidenschaft von mir, so Brettspiele, ne? Also zum Brettspiele zocken, ganz wichtig. Oder zum Grillen in den Garten oder sonst irgendwas. Ja, es kommt gar nicht so sehr auf die Aktivität drauf an, sondern ich liebe es einfach, mit Leuten zusammen Zeit zu verbringen, mit Freunden zusammenzukommen, Spaß zu haben und einfach gastfreundschaftlich zu sein. Ne? Also wenn Leute vorbeikommen, dann ist klar, muss irgendwie was Leckeres zu essen, zu trinken geben, ne? Gehört einfach dazu. Das macht einfach Spaß, nicht nur mir, sondern zum Glück auch meiner Frau. Also wir teilen da so ein bisschen die Leidenschaft, sonst wäre es, glaube ich, schwierig. Und am meisten mag ich es, wenn Leute diese Gastfreundschaft auch einfach annehmen können, so als Geschenk. Ne? Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn nichts mitgebracht wird. Ne? Kennt ihr bestimmt, ne? Immer die Frage, soll ich noch was mitbringen? Und ich sage dann immer, nee, braucht ihr nicht, ne? Alles da. Ne, lass gut sein, komm einfach vorbei, ja, und nimm dieses Geschenk der Gastfreundschaft an. Ich glaube, das ist auch eine echte Stärke von uns, gerade so in größerer Runde zusammenzusitzen. Ja, ich weiß noch früher, ne, wir haben jetzt zwei kleine Kinder zu Hause, da ist das so ein bisschen anders alles, aber vor den Kindern weiß ich noch, eigentlich fast nach jedem Gottesdienst 7, 8 Leute bei uns zu Hause. Ne, wir haben am Samstagabend schon vorgekocht, ne, dass es dann auch schnell auf den Tisch kommt. Und das haben wir einfach geliebt, in großer Runde auch zusammen zu sitzen. Und deshalb haben wir auch einen großen Tisch natürlich, soll ja jeder Platz kriegen. Wenn nicht, ne, die Couch noch voll machen oder sonst irgendwo auf dem Boden. Geht auch, ne? Ist gar nicht so schlimm. Ja? Es geht nicht darum, alles piekfein zu machen, sondern einfach auch zusammenzukommen. Ne? Und wir hatten Mitte Februar sind wir umgezogen in eine größere Wohnung. Und ich weiß noch, wir hatten vorher so einen Dachboden. Und da haben wir so eine Kette gemacht, ne? Kennt ihr, ne? Immer die Sachen weitergegeben und dann ging das los und dann kam der erste Stuhl und der zweite und der dritte und der vierte, ne? Es hörte gar nicht auf, ne? Es wurden nur noch Stühle runtergereicht und einer sagte dann so, Mensch, was ist denn bei euch los, ne? Wie viele Stühle habt ihr denn? Und genau das ist das Thema, wir lieben es halt, wenn Leute da sind und müssen natürlich auch genug Stühle da sein, ne? Und genau das ist der Grund, wir lieben es, einladend zu sein und dass viele Leute am Tisch Platz nehmen können. Und ihr merkt das heutige Thema, ja, das ist so ein Herzensthema. Ich freue mich, dass wir heute da einsteigen können und vielleicht schwappt so ein bisschen was über. So wie ich verbreite die gute Nachricht von Christus einladend. Darum geht es heute. Und ich hoffe, du hast Menschen in deinem Leben, gerade auch Freunde, wo du sagst, ich wünsche mir, dass sie eines Tages Jesus kennenlernen und sie an seinem Tisch Platz nehmen können. An seinem Tisch. Wenn es ums Einladen geht, dann müssen wir uns vorher ein wichtiges geistliches Prinzip anschauen und verinnerlichen. Und das mag dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Das Prinzip lautet, erst selber essen, dann andere einladen. Erst selber essen, dann andere einladen. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man andere zu diesem Essen einlädt. Was meine ich damit, bevor komische Blicke hier kommen? Ich glaube, viele Christen kommen irgendwann zum Glauben, ja, treffen eine Entscheidung, ich möchte mit diesem Jesus leben. Und dann denken sie, das war's jetzt. Na, jetzt bin ich gefragt, ja. Jetzt muss ich was leisten, jetzt muss ich was zurückgeben, jetzt muss ich zurückzahlen, das, was Jesus für mich getan hat. Und Glaube wird echt anstrengend. Es kann echt zu einem Krampf werden. Einen Moment lang hat man das begriffen mit der Gnade und im nächsten Moment, kurze Zeit später, denken wir, jetzt muss ich Gott irgendwie beeindrucken. Jetzt muss ich ihm gefallen, jetzt muss ich mich abrackern für diese Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Für das, was er am Kreuz für mich getan hat, da muss ich irgendwie was für tun. Und dann verstehen wir dieses Prinzip nicht mehr, wir leben es nicht mehr. Und dann wird auch einladend Glauben, dann wird Evangelisation, dann wird das irgendwie zum Druck. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht einfach nur einmal, wenn man Jesus kennenlernt, sondern das bleibt so. Es muss zu einem Lebensstil werden, wo ich mich hinsetze, wo ich mich von Jesus bedienen lasse. Wo ich mir voll einschenken lasse. Wo ich es genieße, an Jesus seinem Tisch Platz zu nehmen und mit ihm zu essen. Wo alles im überfließenden Maß vorhanden ist. Wenn du selbst gesättigt bist durch Jesus, meinst du, dir wird es schwerfallen, andere zu diesem Essen einzuladen? Ich glaube, das ist wesentlich leichter. Weißt du, wenn du mit vollem Bauch, ist es einfacher, andere einzuladen. Weil du hast keine Angst, dass du selber zu kurz kommst. Und du hast keine Angst, dass du irgendwie Verzicht üben müsstest oder zu wenig haben müsstest. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die möchte ich zusammen mit euch in diesem Zusammenhang anschauen und die wird das ein bisschen weiter verdeutlichen. Und die Geschichte ist in der Bibel sehr lang, über 2 komplette Kapitel. Also wir lesen sie jetzt nicht durch, aber ich erzähle sie euch. Sie steht in 2. Könige Kapitel 6 und 7, wenn du es zu Hause nochmal nachlesen möchtest. Und Schauplatz ist die Stadt Samaria im Nordreich von Israel. Samaria war so eine der größeren Städte und hatte eine entsprechende Befestigung, also eine Stadtmauer drumherum. Und Samaria wurde zu dieser Zeit belagert, von einem feindlichen Heer umzingelt. Und die Belagerer, die wollten die Stadt aushungern und so die Bewohner zum Aufgeben zwingen. Damals war das so eine übliche Kampftaktik. Man hat nicht mit aller Gewalt versucht, jetzt durch diese Mauern durchzudringen und diese Stadt irgendwie einzunehmen, unter großen Verlusten dann wahrscheinlich, sondern man hat die umstellt und einfach gewartet. Irgendwann waren die Vorräte alle, es ging zu Neige und so hat man diese Stadt ohne großen Aufwand zur Aufgabe gezwungen. Und die Situation ist, seit Tagen und Wochen leben die Menschen in Samaria nun in diesem Belagerungszustand. Könnt ihr euch vorstellen, dass langsam, aber sicher die Vorräte zu Ende gehen. Da ist überhaupt nichts mehr da. Und was dann passiert, das ist extrem grausam. Ich will das eigentlich gar nicht alles erzählen. Die Bibel nimmt natürlich kein Blatt vor den Mund. Also sie beschreibt, die Leute essen Taubenmist und bezahlen dafür Geld. Müsst ihr euch mal vorstellen, Eselsköpfe werden für mehrere Monatslöhne verkauft und gegessen. Also es herrschen furchtbare Zustände, schrecklich. Den Leuten geht es richtig, richtig dreckig. Können wir uns, glaube ich, nicht mehr vorstellen, wie es denen ging. Und dann erzählt die Geschichte von 4 Männern, die sich außerhalb vor der Stadt an den Stadtmauern aufhalten, vor dem Stadttor. Sie sind krank, sie leiden an Aussatz. Damals gefürchtete ansteckende Hautkrankheit, vielleicht Lepra oder was Ähnliches. Und aus Quarantänegründen sind die aus der Stadt verbannt, sind außerhalb der Stadtmauer. Vermutlich hatten sie da so ein paar Hütten auch, aber wir können uns vorstellen, die sind da draußen, hinter sich das geschlossene Tor, die große Stadtmauer, vor sich das feindliche Heer, irgendwie dazwischen. Und das Problem ist, als Aussätzige stehen sie nicht ganz oben auf der Liste, wenn es darum geht, Essen zu bekommen. Also die Menschen in der Stadt, die hungern, wahrscheinlich die Aussätzigen umso mehr. Und das ist die Ausgangssituation für das, was jetzt passiert. Versetze dich mal in die Lage von diesen Aussätzigen. Du wirst wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Stunden vielleicht verhungern. Du hast keine Kraft mehr. Du bist eigentlich am Ende. Du hast kein Essen, du hast kein Trinken. Völlige Hoffnungslosigkeit. Und dann hat einer von diesen 4, der hat eine glorreiche Idee. Er steht auf und sagt, hey, hört mal zu. Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen, macht keinen Sinn. Die schließen uns aus, weil sie Angst haben vor Ansteckung, weil wir krank sind. Aber was ist denn, wenn wir in das feindliche Lager gehen, schauen, ob da irgendwas noch für uns rausspringt, ob wir Essen bekommen. Vielleicht rennen die ja weg, weil wir ansteckend sind. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück. Wenn nicht, sterben müssen wir eh demnächst. Und so gehen sie los. Bei Einbruch der Dunkelheit schleichen sie so vorwärts, ganz langsam. So, die ersten Zelte sind schon, Umrisse sind zu sehen, im Dunkeln zu erkennen. Alles ist unheimlich still. kein Mucks zu hören, komischerweise kein Licht, keine Fackel brennt, alles ist still. Die vier, die schleichen so weiter, kommen in das Lager rein und was sie da entdecken, übertrifft ihre kühnsten Erwartungen. Sie treffen nämlich auf niemanden, auf überhaupt gar keinen. Das ganze Lager ist leer, alle Feinde sind weg, ist verlassen, sind von Gott vertrieben worden, keiner ist mehr da. Und jetzt kommt es, sie haben alles zurückgelassen bei einer überstürzten Flucht. Da sind noch die Esel, die Pferde angebunden, die Kleider sind noch da, Gold, Werkzeuge und das Wichtigste natürlich, das ganze Essen, das ganze Trinken ist noch da. Alles ist noch da, aber vollständig verlassen. Also es gibt reichlich zu essen, reichlich zu trinken. Alles war da. Eine riesige Schatzkammer. Und jetzt hören wir, was die vier gemacht haben. 2. Könige 7, Vers 8. Als die Männer mit Aussatz das Lager erreichten, gingen sie in das erste Zelt. Sie nahmen Gold, Silber und Kleider mit und versteckten alles. Dann gingen sie in das nächste Zelt, machten auch hier Beute und versteckten alles. Also das Erste, was die vier Aussätzigen machen, ist, dort aßen und tranken sie. Die haben sich erstmal satt gegessen. Die haben sich erstmal den Magen vollgeschlagen. Sie stillen ihren Hunger. Sie sagen, jetzt lassen wir uns erstmal richtig gut gehen hier. Alles ist da. Sie genießen das. Sie essen, was sie können. Und danach haben sie alles Gold, Silber, die Gewänder, die sie so gefunden haben. Die bedienen sich, die nehmen alles mit, nehmen, was sie bekommen können. Und das ist so eine geistliche Haltung. Nimm von Gott, was du erhalten kannst. Wann bist du das letzte Mal bei Gott richtig satt geworden? Wir reden nicht primär hier übers Essen, sondern dass du aufgetankt hast bei Gott. Dass du deinen Geist gesättigt hast, dein Inneres gesättigt hast. Das, wo Gott dich allumfassend satt gemacht hast. Wann hast du das letzte Mal das erlebt? Wo hast du das genutzt, an Jesu Tisch zu setzen, wo alles gedeckt ist, wo alles da ist, was du brauchst? Wo hast du das erlebt, dass Gott deine Bedürfnisse gestillt hat? Dein Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Wo hast du das bei Gott bekommen? Diese vier Aussätzigen sind hier ein Vorbild für uns. Warum? Weil sie ihren Hunger erstmal gestillt haben. Sie nehmen, was sie fassen können. Deshalb frage ich dich, wann hast du dich das letzte Mal bei Gott genährt? Wann bist du bei ihm satt geworden? Ich rede nicht einfach, dass du mal einen Gottesdienstbesuch gemacht hast oder stille Zeit machst, sondern wo hast du bei Jesus Zeit verbracht und gesagt, ich brauche dich. Ich brauche Nahrung für meine Seele. Wo hast du all deine Nöte, Bedürfnisse, Frustrationen zu Jesus abgegeben? Wo bist du zu ihm gekommen? Hast dich satt gegessen? Vielleicht hast du so eine Zeiten, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich dich ermutigen, mal hier einen Spaziergang nachher zu machen. Mit Auto hier ist ja eh schwierig hinzukommen, ne? Kleinen Spaziergang zu machen, mit Gott zu beten, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich an den Stellen da, wo ich Hunger habe. Wo ich hungere nach dir. Wo ich leer bin. Wo musst du gefüllt werden von Gott? Und die Frage, die sich damit stellt, ist auch immer, von was ernährst du dich? Deinen inneren Menschen. Von was ernährst du dich wirklich? Was stillt den Hunger in deinem Inneren, da wo du Hunger hast? Und dieses Prinzip sagt, ess dich bei Jesus voll. Nicht irgendwo anders, sondern füll dich mit dem, was er dir anbietet. Die Geschichte in Samaria, die ist noch nicht vorbei. Nachdem sich die vier satt gegessen haben, sich bedient haben, nachdem sie mitgenommen haben, was sie bekommen haben, da sprechen die miteinander. Das schauen wir uns auch nochmal an, 2. Könige 7, 9 bis 11. Dann sagten sie zueinander, was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. So kamen sie zu den Wächtern am Stadttor, riefen ihn zu und berichteten: Wir kommen aus dem Lager der Aramäer. Dort ist niemand mehr und kein Mensch ist zu hören. Nur die Pferde und die Esel stehen noch angebunden da. Auch die Zelte stehen so, wie sie waren. Die Wächter gaben diese Neuigkeit durch Zuruf weiter und man meldete es im Palast des Königs. So geht die Geschichte weiter und ich finde diesen ersten Satz, den finde ich so wichtig. Sie sagen, was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Diese gute Nachricht, die hast du auch, wenn du Christ bist. Das ist nämlich Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus, dem wir unser Leben verdanken, unsere Kraft, unsere Freude, unsere Hoffnung. Immer wieder kommen wir zu ihm, auch in unseren Gottesdiensten, im Lobpreis, in den Liedern, in der Predigt, im Gebet. Und ich glaube, es kommt bald der Punkt, wo wir und auch ihr hier in Farmsen, in der FEG, neu sagen werden, es ist nicht recht, es ist nicht richtig, wenn wir uns an der guten Nachricht immer wieder sättigen, essen und essen und essen und essen, und das für uns zu behalten. Es gibt hier eine Stadt voller Menschen um dich herum, die hungern. Die hungern in ihrem Inneren. Bei manchen siehst du es offensichtlich, bei anderen erst, wenn du die ein bisschen kennenlernst, vielleicht länger in die Augen schaust. Es gibt Farmsener, denen fehlt die Hoffnung, denen fehlt die Perspektive. Und diese Perspektive und diese Hoffnung, die kann nur Jesus schenken. Ihnen fehlt die Leichtigkeit. Und wir wissen, wo es Essen im Überfluss gibt, wo es Nahrung für die Seele gibt, nämlich bei Jesus. Wir haben diese gute Nachricht und behalten sie hoffentlich nicht für uns. Was wären wir denn für Leute? Das wäre doch unverantwortlich, oder nicht? Also wenn wir diese vier Aussätzigen in der Geschichte, wenn die nichts gesagt hätten, wenn sie das für sich behalten hätten, hätten sie sich noch mal ein paar schöne Wochen machen können im Lager, hätten sich satt essen können. Und wenn sie dieser Stadt nichts gesagt hätten, was wäre passiert? Es wären Menschen gestorben vor Hunger. Die hätten das vielleicht nicht mitgekriegt, dass das Lager leer ist. Also es geht hier um Leben und Tod. Da wären viele Menschen verhungert. Es hängen Menschenleben daran. Und ich hoffe für dich und für mich, dass du diese vier Aussätzigen als Vorbild nimmst, um die gute Nachricht, die du als Christ hast, weiterzugeben. Zu erzählen. Also lasst uns einladen. Lasst uns einladende Leute sein, die diese Nachricht weitererzählen. Aber wozu und wie lade ich ein? Was ist das für eine gute Nachricht, die wir haben? Sie fängt damit an, dass wir uns selber bei Jesus nähren, satt werden bei ihm. Wenn wir nicht bei ihm gegessen haben, was hätten wir dann zu erzählen? Was wäre das dann für eine Botschaft? Was essen wir bei Jesus? Er sagt selber, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6, 35. Bei Jesus finden wir Ruhe. Bei ihm hört unser ständiges Suchen nach irgendwas oder irgendwem auf, weil wir gesättigt sind. Er ist das Brot. Wir verstehen, ich kann und muss es nicht allen recht machen. Es reicht, wenn ich mein Leben nach Jesus ausrichte. Wenn ich mein Leben dem anvertraue, der sein Leben für mich hingegeben hat. Jesus sagt auch, er gibt uns zu trinken. Johannes 4, 13. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Damit meint er den Heiligen Geist, der unseren Durst nach Leben stillt, unseren Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, unseren Durst nach einem Sinn im Leben, nach Bedeutung, der Freude in uns bewirkt, der Frieden schenkt, der Liebe gibt, der Geduld bewirkt. Wir haben als Christen den Heiligen Geist in uns, der lebt, der uns führt, der uns leitet, der uns hilft und der uns dabei hilft, dass wir diese gute Nachricht weitergeben können und dass wir eine Brücke werden für andere zu Jesus, wo andere zu Jesus kommen können, wo wir einladen können, an den Tisch von Jesus zu kommen, damit andere sich genauso satt essen können, wie wir auch. Und bei Gott, da gibt es nicht nur irgendeinen Einheitsbrei, nicht nur kaltes Wasser, sondern wie Gott die Welt in einer großen Vielfalt geschaffen hat, so deckt er uns auch den Tisch. Überfließend. Da ist alles da. Gott schenkt uns Begegnungen mit Menschen, die uns aufbauen. Gelegenheiten, wo wir unsere Gaben einsetzen können, wo wir anderen dienen können. Er schenkt uns wunderschöne Sonnenaufgänge und Untergänge. Und das ist die gute Nachricht. Wir laden andere ein, bei diesem Gott satt zu werden. Bei Jesus satt zu werden, an seinem Tisch. Wohin laden wir ein? In unsere Gottesdienste? Ihr habt ja gute Gottesdienste hier, ne? Wir geben uns da auch Mühe. Aber es geht nicht um Gottesdienste, sondern es geht um die Botschaft, die die Menschen hören müssen. Es kann im Gottesdienst sein, aber muss es absolut nicht. Gottesdienst ist halt nur einmal kurz am Sonntagmorgen. Es geht um die Botschaft, diese weiterzugeben, egal wo du bist, wo du dich aufhältst. Was ist das für eine Botschaft? Wir haben die beste Botschaft, die diese Welt je gehört hat. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, das gucken wir uns nochmal im Schnelldurchgang an. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sehr bekannt, wahrscheinlich schon mal gehört, vielleicht. Und das ist eine wunderbare Veranschaulichung, weil in dieser Geschichte geht es um Gott, es geht um uns, es geht um Jesus, es geht um dich persönlich. Gott ist in dieser Geschichte der Vater, der zwei Söhne hat und die er liebt. Und genauso liebt er uns auch und jeden, der hier wohnt, in Farmsen und in jeden, den ihr so kennt. Er liebt jeden Menschen. Er hat uns geschaffen und er möchte in Beziehung treten. Er möchte mit uns leben, wie dieser Vater. Er möchte mit uns leben und er möchte, dass wir mit ihm zusammen wohnen, an seinem Tisch essen, mit ihm zusammen sind. Und er liebt uns. Und dann ist so, der jüngere Sohn, der lässt sich sein Erbe auszahlen und verlässt den Vater. Und macht einen drauf, feiert und das geht alles so ziemlich schnell den Bach runter und er landet bei den Schweinen. Und wie geht es ihm da ohne den Vater, ohne Gott? Er ist ziemlich einsam, er ist alleine, er ist weit weg von zu Hause, er ist hungrig, er hat nichts zu essen, er ist von niemandem wirklich geliebt, er wird nicht gebraucht, er hat kein Ziel, keine Bestimmung, keinen Sinn und er bekommt so Sehnsucht nach Hause, nach seinem Vater, nach Gott, der ihn über alles geliebt hat und er erinnert sich daran, ey, da hatte ich doch alles, was ich brauche, oder? Er hat mich doch mit allem versorgt. Er hat mich auch bedingungslos geliebt. Und wir Menschen, wir spüren diese Trennung. Ob du an Gott glaubst oder nicht, wir spüren oftmals, da fehlt irgendwas. Trotz Familie, trotz vielleicht guter Arbeit, die du hast, vielleicht Geld, trotz Hobbys, trotz tollen Anschaffungen, die du dir geleistet hast, trotz Urlaub. Wir spüren, wir fühlen uns innerlich leer. Wir fühlen, dass da irgendwas fehlt. Wir sind weg vom Vater gegangen, wie dieser jüngere Sohn, haben gesagt, ich komme gut ohne dich zurecht. Das haben viele Menschen auch gesagt und ich glaube, wir können jeden da irgendwo einsortieren auf diesem Weg. Wir fühlen uns innerlich leer in einer Welt, deren Werte zusehends zerfallen und in der jeder nur noch sich selbst der Nächste ist. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt, wie dieser Jüngere. Wir wollen nicht, dass er uns irgendwas zu sagen hat. Wir wollen ohne ihn leben. Wir haben uns entfernt. Wir sind weit weg. Wir haben die Beziehung abgebrochen. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Gott. Wir sind von ihm getrennt. Die Bibel nennt das Sünde. Folge der Sünde ist der Tod. Das meint nicht, dass wir irgendwann sterben, sondern dass wir ewig ohne Gott sind, ewig von ihm getrennt sind. Und das hinterlässt bei jedem Menschen eine Lücke, ein Vakuum, da ist so eine innere Leere. Und da ist ein Hunger danach, diese Lücke irgendwie zu füllen. Und diese Lücke, diese Leere, die kann nur von Gott gefüllt werden. Und viele Menschen versuchen das mit allem Möglichen zu füllen. Wir haben viele Möglichkeiten dafür, möglichst viel Geld zu verdienen, dann bin ich wertvoll. Möglichst gut auszusehen, dann ist dieser Durst nach Anerkennung gestillt. Und so weiter und so weiter. Gibt es auch in Gemeinde. Ne? Das sind nicht nur hier die Heiligen, die das nicht kennen, sondern in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da gibt es noch den älteren Sohn. Der ist zu Hause beim Vater, aber der ist nicht wirklich zu Hause. Äußerlich ja, da ist er näher dran, aber er lebt trotzdem getrennt vom Vater. Er lebt nicht wie ein Kind, sondern wie ein Angestellter. Er wollte es dem Vater recht machen. Er arbeitet für den Vater, aber irgendwie hat er seine Liebe verloren. Auch wenn er näher beim Vater geblieben ist, geht es ihm ähnlich wie diesem jüngeren Sohn, der weggezogen ist. Er kannte diesen Hunger, er kannte diese Sehnsucht. Und dieses Muster finden wir auch in Gemeinden. Vielleicht baut man sich ganze Systeme auf, um irgendwie diese Beziehung zu Gott zu finden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich muss regelmäßig spenden, mit dem Hintergedanken, dann wird Gott mich lieben. Dann wird er mit mir zufrieden sein, wenn ich viel weggebe. Oder ich fange an, regelmäßig zu beten, zu Bibel zu lesen, in den Gottesdienst zu gehen. Alles wunderbare Sachen. Aber wenn du das mit den Gedanken machst, dann wird Gott mich annehmen oder dann ist er stolz auf mich, dann ist es auch wieder daneben. Also wir müssen nicht dies und das tun, damit Gott mit uns zufrieden ist. Die Gedanken, wenn ich mich mehr anstrenge, wird Gott mir auf die Schulter klopfen. Das Problem bei diesen Gedanken und bei diesem System oder wie auch immer wir das nennen, es reicht nie aus. Religion überbrückt nicht diesen Abstand zwischen uns und Gott. An dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Und die gute Nachricht von Jesus, dass er für uns gestorben ist, das Evangelium heißt, dieser Gott hat eine Wahnsinnssehnsucht nach dir, danach mit dir in Beziehung zu leben. Er hat den Wahnsinnswunsch, dass er sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir an einem Tisch sitzen. Ich will mit dir Auge in Auge sein. Ich will bei dir sein. Und diese Botschaft ist, er hat den Plan ausgeheckt, wie wir Beziehung mit ihm haben können. Er ist derjenige, der Initiative ergreift, mit dir in Beziehung zu leben und an den Tisch zu kommen, wo du dich sättigen kannst. Das heißt nicht, du musst dich abrackern und tun und machen und ihn irgendwie von dir überzeugen, sondern er hat das schon getan. Du darfst an den Tisch kommen, ist alles gedeckt, brauchst nichts mitbringen. Er hat Jesus zu uns geschickt. Er kommt durch Jesus zu uns und er lädt uns ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Jesus ist gekommen, um diesen Weg zurück zum Vater, zu Gott wieder frei zu machen. Und er starb am Kreuz für deine Schuld, damit der Weg zum Papa frei wird. Was passiert dann jetzt am Ende der Geschichte mit dem Sohn, der sich wieder auf den Weg zum Vater macht? Der Vater läuft ihm entgegen. Er fällt ihm um den Hals, er feiert ein Fest, er gibt ihm einen Ring als Zeichen der Annahme und der Vollmacht. Und der Sohn ist wieder zu Hause. Und bei dieser Geschichte können wir uns fragen, wo stehst du gerade? Oder wo stehen deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen? Wo sind sie gerade in dieser Geschichte, in diesem Bild? Und was hindert es daran, sich wieder auf den Weg zu machen? Vielleicht sortierst du dich selber auch irgendwo weit weg von Gott ein. Was hindert dich daran, dich auf den Weg zu machen? Lass dich begleiten auf dem Weg zum Vater. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Kannst du an der Geschichte erklären und einladen, an den Tisch zum Vater zu kommen. Einladen zu einem Leben mit Jesus. Und darum geht es im Kern. Die gute Nachricht von Jesus und dazu einladend sein. Ich bete noch zum Abschluss mit uns und bitte Gott um seine Hilfe dafür für uns. Großer Gott, ich danke dir, dass du der gute Vater im Himmel bist, der da steht mit offenen Armen, der auf uns wartet. Ich danke dir, dass wir dich kennen und zu dir kommen können, dass der Tisch immer gedeckt ist, immer offen ist, dass du immer einladend bist und uns einlädst, zu dir zu kommen. Danke dir, dass die Tür immer offen ist, dass wir uns satt essen können bei dir. Ich danke dir, dass du alles hast, was wir brauchen, wonach wir auch dürsten, wonach wir auch hungern. Du hast es und es ist in dir zu finden. Du bist unsere Kraftquelle, wo wir auftanken können, wo wir satt werden und wo wir einfach kommen können, so wie wir sind und nichts mitbringen brauchen. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, diese Hoffnung und diese gute Nachricht weiterzugeben, dass wir den Mut haben, davon zu erzählen und einladend zu sein. Einladend zu dir an deinen Tisch, dass wir erzählen können von dir, von deiner Hoffnung, dass wir davon Zeuge sein können, dass du uns satt gemacht hast, dass wir das weitergeben können, erzählen können, wie gut es ist bei dir, dass alles da zu finden ist. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen werden lässt, die so Brücken bauen zu dir, die davon erzählen, von der Hoffnung, die in uns ist, und dass wir auf dich hinweisen können, überall, wo wir sind, besonders bei unseren Freunden und Familien, die dich noch nicht kennen. Herr, und schenk uns vielleicht jetzt so einen Namen in unsere Köpfe, wo es uns wirklich am Herzen liegt, dass diese Person dich kennenlernt. Und zeig uns, wo wir dann Zeuge sein können, wo wir einladen können, zu uns nach Hause, wo wir die Nachricht von dir teilen können und einfach von uns erzählen können. Schenk uns den Mut und lass uns aktiv werden. Jetzt die Woche, wenn du so einen Namen im Kopf hast, schenk uns da Ideen und Kreativität, da die gute Nachricht von dir zu teilen. Amen.